Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch fürs Weiterempfehlen und dass mein Podcast weiterempfohlen wird. Das sehe ich an den ständig steigenden Nutzerzahlen. Wenn ich auf die Zahlen vom Juni 2020 gucke, dann ist das schon eine Freude, dass sich die Anzahl der Hörer gegenüber dem letzten Jahr mehr als verdreifacht hat. Echt toll. Ich habe ja im letzten Podcast eine Hälfte der Zwillinge bei Tokyo Hotel angekündigt. War auch ein besonderes Vergnügen, mit Bill Kaulitz eine halbe Stunde Zeit zu verbringen. Die war rum wie nichts, denn Bill hat irre viel Spannendes zu erzählen. Viel Spaß damit.
Freue mich, dich zu sehen.
Ich freue mich auch.
Ich darf dir zunächst erstmal viele Grüße sagen von Tobias Künzel von den Prinzen.
Ach, wie lieb.
Den habe ich getroffen.
Ja.
Die haben ja auch ein Album, was wir rausbringen. Und okay. Da haben wir halt auch ein kleines Interview gemacht. Und der hat dann noch eine kleine Anekdote erzählt.
Ach, wie nett. Was hat er denn erzählt?
Ja, dass er euch getroffen hat, als ihr noch wirklich noch Kiddies wart und so an den ersten Bausteinen eurer ganzen Bandkarriere gebaut habt.
Ja.
Und da war er irgendwie auf dem Gartengrundstück von deinen Eltern und hat da mit euch geredet.
Absolut, ja. Das war kurz nach Star Search. Ich war ja bei Star Search damals, als ich 13 war, und dann gab es danach sozusagen so ein paar Anrufe von Leuten, die dann gesagt haben, ja, lass uns doch mal gucken, ob wir was machen. Und Tobias war auch dabei und wir haben uns dann immer mal getroffen und über Musik gequatscht und so, und dann ist das dann irgendwann weitergegangen mit Peter Hoffmann, mit dem wir dann die erste Platte gemacht haben und so. Aber ja, ich erinnere mich gut an Tobias, ja. Lieben Gruß zurück.
Das werde ich machen, wenn ich ihn das nächste Mal treffen werde.
Ihr kommt nächstes Jahr auf Tour, auch nach Leipzig ins Haus Auensee. Für euch ist das ja immer was Besonderes, in die Stadt zu kommen.
Ja, wir kommen ja jetzt fast jede Tour nach Leipzig, ist total schön. Tom und ich sind ja hier geboren.
Ich weiß.
Genau, und darum, ich freue mich immer, wenn wir in Leipzig sind, das ist immer schön hier.
Was für Erinnerungen hast du eigentlich an die Stadt?
Also fast gar keine, weil wir waren ja echt nicht mal ein Jahr hier. Also meine Mama hat uns hier geboren. Ich habe in meiner Biografie darüber geschrieben. Es ist natürlich viel aus ihren Erzählungen. Also wie sie damals hier im Krankenhaus lag und entbunden hat. Das war natürlich auch eine wahnsinnig andere Zeit. Ich meine, das ist fast 32 Jahre her. Und und ich glaube, meine Mama hatte immer eine große Liebe zu Leipzig und erzählt auch immer ganz liebevoll von dieser Zeit. Und darum habe ich da natürlich auch immer so schöne Bilder so im Kopf. Aber so richtig erlebt selber habe ich jetzt nicht wahnsinnig viel in Leipzig, muss ich zugeben.
Das war dann eher mal so der Familienausflug, wenn man dann halt mal nach Leipzig gefahren ist.
Genau, also ich weiß, meine Mutter hatte immer Freunde hier und wir haben dann immer mal so Familienzeug hier gemacht. Die hatten immer unglaublich, ich weiß, dass Leipzig unglaublich schöne Wohnungen hat, weil unsere Freunde immer ganz toll gewohnt haben und es gibt immer so geilen Altbau hier und so weiter und hat immer so eine ganz gemütliche, schöne Innenstadt und so und also ich habe immer schöne Erinnerungen, wenn wir mal da waren.
In den USA wird ja Leipzig regelmäßig als The New Berlin bezeichnet. Kannst du das so auch bestätigen aus deinen Erfahrungen?
Oh, das weiß ich gar nicht. Ich war noch nie so richtig feiern. Ich weiß aber, dass ganz viele junge Leute auch hier sind zum Studieren und so. Und ich höre auch immer wieder, dass es in Leipzig ganz gut abgeht. Ich meine, jetzt momentan natürlich wegen Corona ist es sehr schwer mit dem Feiern. Aber ich glaube schon, dass es eine sehr, sehr lustige Stadt ist, auch für junge Leute, die feierlustig sind und eigentlich Bock haben, Spaß zu haben und so. Ob es jetzt das neue Berlin ist, das weiß ich nicht, aber ich kann es auch schlecht einschätzen. Ich bin einfach zu wenig da, aber ich glaube, es ist schon eine coole Stadt.
Ihr seid ja wirklich in Sachsen-Anhalt groß geworden, da wo ja wirklich gar nicht mehr viel ist. Also hinter Magdeburg hört ja Sachsen-Anhalt, wie soll man das sagen? Also fast auf zu existieren. Da ist ja dort praktisch nur noch hier mal ein Dorf und da mal ein Dorf. Könntest du dir vorstellen, dass sich euer Leben anders entwickelt hätte, wenn eure Eltern hier in Leipzig geblieben wären?
Das kann gut sein. Also ich glaube, dass da, wo wir aufgewachsen sind und wo wir herkommen, dass es schon der Antrieb war, warum dann alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und auch diese, ne, dass ich quasi diesen Motor hatte, unbedingt da wegzuwollen, weil es mir viel zu langweilig war und weil es mir einfach nicht gut gefallen hat, da aufzuwachsen. Ich wollte immer in die Großstadt und ich wollte immer mehr erreichen und wollte da raus. Und ich glaube, dass das ganz viel mit einem macht, klar, wo man aufwächst und wo man herkommt. Ich sag immer, ey, wenn ich in, weiß ich nicht, Beverly Hills geboren wäre und hätte irgendwie mit meinen Freunden am Pool rumgehangen und wäre irgendwie auch reich geboren und hätte irgendwie gehabt immer, was ich will und so, dann wäre ich vielleicht ein ganz anderer Typ geworden heute auf jeden Fall. Oder wären meine Eltern in Leipzig geblieben, das wäre wahrscheinlich auch ein anderes Leben gewesen. Also ich glaube das schon. Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, wo man herkommt,
Auch so der absolute Hunger danach etwas erreichen zu wollen.
Absolut. Also, und manche andere haben es auch nicht. Also ich kenne auch viele von meinen Klassenkameraden von damals, die hatten das nicht und die dachten dann, okay, ey, ich bleib hier und ich arbeite im Kali-Betrieb und oder übernehme irgendwie die Landwirtschaft von meinen Eltern oder so. Also das gab es auch und bei mir war es eben das Gegenteil. Ich dachte so, okay, ich will hier auf keinen Fall bleiben. Also ich will noch viel, viel mehr sehen vom Leben und ich habe noch ganz andere Pläne, aber ich glaube, das ist natürlich auch ja, eine Charaktereigenschaft oder wie man dann erzogen wird oder so, ne, und was man vom Leben dann will, aber ich weiß, dass auch ganz viele natürlich da bleiben und die haben jetzt Kids und sind verheiratet und leben ein ganz anderes Leben und das ist ja auch völlig okay. Ich glaube, das kommt echt drauf an, so was man einfach so für Träume hat und was man auch gut kann und worauf man Lust hat.
Dein Bruder und du, ihr wart ja als Kids sozusagen der ausgestreckte Mittelfinger für eure komplette Umgebung.
Ja.
Das bedeutet, ihr habt auch extrem viel Gegenwind gehabt, weil ihr halt nicht so wart wie die anderen alle.
Ja.
Heutzutage heißt sowas schnell Mobbing.
Ja.
Ich weiß, wenn man Teenager ist und mit sowas umgehen muss, das ist furchtbar schwer und das schmerzt auch und man fragt sich manchmal, warum können die mich um Gottes Willen nicht leiden? Irgendwo ist es aber auch eine wichtige Erfahrung, die ihr gemacht habt, oder?
Also ich glaube ja, dass wir haben es uns ja auch nicht leicht gemacht, sage ich immer, ne? Also wir hätten ja auch ein anderes Outfit anziehen können und oder uns die Haare anders frisieren können oder ich hätte kein Make-up getragen in der Schule und dann wäre es eben leichter gewesen. Und ich habe auch in meinem Buch immer so Sachen geschrieben, wo dann mich ja Leute auch in die Ecke gedrängt haben und zwischen die Beine gefasst, um zu gucken, ob ich wirklich ein Junge bin und so. Und na klar gab es da Erlebnisse, die, sage ich mal, wo ich denke, klar, hätte ich da auch gern drauf verzichtet, ne? Aber letztendlich war das eine Vorbereitung und hat mich zu dem gemacht, der ich auch bin. Und ich habe da auch eine Kraft rausgezogen. Und wir waren natürlich aber auch zusammen, mein Bruder und ich. Ne? Wir konnten aufeinander aufpassen und wir mussten da zum Glück nicht alleine durch. Und ich hatte ein ganz tolles Elternhaus und Unterstützung von meiner Mutter, die uns total hat sein lassen. Ne? Und die uns ganz viel Freiheiten gegeben hat, uns unterstützt hat und entfalten lassen hat und so. Und die selber ja auch Künstlerin ist und ja, von daher bin ich da froh und die Zeit ändert sich ja auch wahnsinnig, ne? Also auch das, was mit Tokyo Hotel, sag ich mal, passiert ist und was uns an Gegenwind passiert ist, ne? Wir wurden früher mit Sachen beworfen und ausgebuht und so und ich glaube, da sind wir schon einen weiten Weg gekommen. Also ich glaube, heute zum Beispiel wäre das nicht mehr so cool, dass man dann Kinder auf der Bühne ausbuht, ne? Das wäre schon, das würde heute ein ganz anderes Echo geben. Da würden schon viele Leute sagen, ey, das ist überhaupt nicht okay. Und wir sind heute viel mehr diverse und ne, achten aufeinander und respektieren einander. Und das immer noch nicht, da gibt es immer noch viel zu tun, aber wir sind auf jeden Fall schon einen weiten Weg gekommen.
Ich schätze mal, weil ihr so viel Gegenwind bekommen habt, kommt ihr auch gut zurecht, also besser zurecht mit diesen ganzen Dingen, die in den sozialen Medien so ablaufen.
Absolut, ich habe natürlich ein richtig dickes Fell, weil ich natürlich schon Dinge erlebt habe, die auch physisch waren. Ne? Also wir wurden ja früher mit Sachen beschmissen auf der Bühne. Ne? Also ich weiß noch, meinem Bruder ist dann das Ei an der Gitarre runtergelaufen und es sind Flaschen geflogen, wir mussten Konzerte abbrechen. Und ich kenne noch so eine ganz andere Panik und Angst, auch die dann wirklich auch in physische Gewalt übergeht. Und darum ist natürlich so Sachen, wenn jetzt jemand einen negativen Kommentar schreibt oder so, also das interessiert mich so null. Ne? Also das beeinflusst meinen Tag gar nicht. Und im Gegenteil, also für mich ist es fast so, für mich gehört das ganz normal dazu. Ich finde, als Künstler und jemand, der sich online und öffentlich präsentiert und der im öffentlichen Leben ist, der muss auch dafür geschnitzt sein. Ne? Also man muss sowas auch aushalten können. Ich glaube, wenn man das nicht kann und man leidet da extrem drunter, dann finde ich, muss man auch echt sich was anderes suchen. Also wenn man sich so öffentlich macht, dann macht man sich auch angreifbar für solche Dinge und dann muss man da auch drüber stehen und muss seine Kraft rausziehen. Also ich habe da immer was rausgezogen. Ich habe immer, wenn jemand mich auch scheiße findet und was negativ findet, dann weiß ich immer, ich mache es auch richtig. Ne? Also ich glaube, das ist immer auch was Positives. Man muss immer, ne, wenn einen alle lieben und oder alle sagen, ey, das ist super, dann ist man ja auch schnell langweilig. Und ich glaube, das ist nie gut. Also ich glaube, es ist auch immer gut, ein bisschen zu polarisieren.
Gerade im Musikgeschäft, wenn man erfolgreich ist, passiert das ja sehr schnell, dass man so in einer Blase ist, wo alle sagen, hey, was du machst, super Jungs, klasse, weiter so, ihr müsst, ne, also Riesenfan, alle sagen immer alles prima, alle sorgen immer dafür, dass alles prima ist für euch, gibt's dein Lieblingswasser, hast du Wünsche und so weiter und so fort. Das bringt einen ja auch schnell in irgendwo so eine Lage, wo man eigentlich schon irgendwie jemanden braucht, der auch mal sagt, nee, Moment, das funktioniert so nicht, mhm, oder denk da mal drüber nach, das ist nicht okay.
Ja.
Im Prinzip hast du dein Korrektiv von außen, ne? Wenn also, Leute sagen, nee, das ist scheiße, was du da gerade gemacht
ja,
hast.
Ja, und ich glaube aber auch, dass wir das so ein bisschen, also wir waren eigentlich immer unsere größten Kritiker auch in der Band, ne? Also das Gute war halt, wir kannten uns auch schon vor der Karriere, wir sind zusammen aufgewachsen und wir kommen alle aus ganz einfachen Verhältnissen, sogar ärmlichen Verhältnissen und darum, wir haben das auch alles nicht geschenkt bekommen und so und darum erdet einen das auch schon, ne? Also ich glaube, man trägt das auch in sich und man hat das einfach auch im Herzen und wir konnten auch ein bisschen gegenseitig aufeinander immer gucken, ne? Aber natürlich gab es auch Momente bei uns, wo man dann auch selber mal ein Arschloch ist oder mal denkt, okay, man ist immer der Allergeilste und dann passieren mal Dinge, die nicht so gut laufen, die einen dann so wieder runterholen und man mal wieder so einen Check kriegt von der Realität. Also das gehört auch dazu, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man irgendwie ein gutes Herz behält und versucht irgendwie dann in der ganzen Zeit irgendwie sich auch selber immer mal zu beobachten und zu durchleuchten und zu hinterfragen und so und dass man auch einen Witz behält und nicht alles zu ernst nimmt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
Absolut. Ihr seid durchgestartet wirklich in einem sehr, sehr zarten Alter.
Ja.
Ihr seid jetzt erwachsene Leute.
Ja.
Aus heutiger Sicht, stell dir vor, du bist Vater.
Ja.
Und dein Teenager-Kind sagt, du, ich hab dies oder das vor, Showgeschäft, was auch immer.
Ja.
Würdest du dir selber als 13-, 14-, 15-Jährigen das so machen lassen? So wie es deine Eltern dir erlaubt haben?
Ja, das ist total schwer. Also es ist so, dass ich manchmal denke, oh Gott, ne, ich denke da auch so über Tattoos nach oder Piercings oder so. Ne? Ich war 15, da habe ich mich tätowieren lassen. Ich glaube, ich hatte mit 13 mein erstes Piercing. Ich war total der Rebell und meine Mutter hat ja wirklich echt Geduld gehabt und war echt also super entspannt mit uns. Und ich glaube, ich bin dann fast das Gegenteil. Ich merke, ich bin dann manchmal fast so ein bisschen spießig und denke dann so, oh Gott, wenn ich jetzt ein Kind hätte, wer weiß, wie ich drauf wäre. Weil ich selber weiß, wie krass ich war, als ich so jung war. Und dann hätte ich dann schnell, glaube ich, Angst und würde denken, na, ich weiß doch genau, was du jetzt vorhast, wenn du rausgehst. Aber es ist natürlich toll. Ich glaube, das Ziel wäre schon, dass man sagt, ich will cool sein mit meinem Kind und ich will auch, dass der oder die macht, was sie wollen mit ihrem Leben, ne? Und weil es ganz wichtig ist, die Fehler zu machen und sich zu entfalten und so. Aber ich glaube, das ist schon nicht einfach, ne, wenn man selber Papa ist. Und ich glaube, das ist schon schwer. Also, keine Ahnung, das kann ich dir dann auch erst beantworten, wenn es bei mir soweit ist. Aber das ist, glaube ich, nicht einfach. Also, die Kinder dann so ziehen zu lassen und zu sagen, okay, macht mal.
Das sage ich dir aus eigener Erfahrung. Das ist für mich gerade und für meine Frau extrem schwer.
Ja,
extrem
das glaube ich schwer. Gut. Das glaube ich gut. Und gerade bei Teenagern.
Ja. Wenn du eine Zeitreise machen könntest, und du könntest zurück in die 90er, in die frühen 2000er, als du noch klein warst und am Probieren warst mit deiner Band. Was würdest du dir, deinem Teenager-Ich, aus heutiger Sicht sagen?
Ich würde, glaube ich, sagen, hab mehr Spaß. Also ich glaube, ich würde sagen, genieß es mehr. Ich war schon sehr, oder hab das auch heute noch, ich muss da immer dran arbeiten, ich bin sehr, sehr verbissen, ich bin immer sehr organisiert, ich bin nie zu spät, ich bin so ein totales dann Arbeitstier und so und dann manchmal denke ich so, ach, du hast eigentlich viel zu wenig einfach Spaß gehabt in dem Moment, ne? Also neulich hat mich jemand im Studio gefragt, ey, wie war denn das da? Bist du da rausgegangen vor den 20.000 Menschen und hattest du nicht... Ah, nee, genau. Die hatten was angeguckt auf DVD, ein altes Konzert von mir und meinten, boah, wir hatten alle Gänsehaut, als wir es gerade angeguckt haben. Und ich kam gerade in den Raum rein, dann meinten die so, geht dir das nicht so, kriegst du da nicht Gänsehaut? Und ich meinte so, nee. Und die so, was, wie kann das sein? Hast du nicht damals da gestanden? Und dann sage ich immer so, ey, ich habe das viel zu wenig genossen. Ich kann mich gar nicht mehr so dran erinnern. Das war für mich so, jeder Tag war gleich und das war eine Stadt, wo ich gar nicht, da hatte ich den Namen auf der Setlist, ich wusste nicht mal, wo ich bin und das war einfach nur ein Konzert von Hunderten und ich habe einfach nur das durchgezogen. Das war für mich einfach ein Job und eine Arbeit und ich habe das dann gar nicht so genießen können und heute denke ich manchmal, eigentlich echt, die haben recht, es war doch mega geil. Warum habe ich in dem Moment das nicht mehr aufgesaugt und mehr angenommen, ne? Aber wir haben ganz viel nur reagiert immer, ne? Wir waren auch echt überfordert mit allem, was kam und haben einfach ganz oft auch nur funktioniert und nicht so viel das Herz dabei gehabt hier und da. Und ich glaube, das ist das, was ich mir raten würde.
Mode ist für dich immer ein großes Thema gewesen, von klein auf sozusagen. Ja. Ich habe gelesen, dass ihr mittlerweile auch im Modegeschäft mitmischt,
ja,
aktiv. Das Konzept finde ich sehr, sehr spannend. Also mit Hilfe von Künstlern, mhm, von Artists, zu deren Brand, den die haben, die richtige Mode zu entwickeln.
Ja.
Mhm. Ihr seid dort die Schnittstelle zwischen der Klamottenschneiderei, um es, mhm, mal einfach zu sagen, und dem Künstler, den ihr mit der Mode zusammenbringt. Wie ist es zu dieser Idee gekommen?
Also, das kam so ein bisschen, ich habe angefangen, irgendwann unseren Merchandise selber zu machen für die Band. Ne? Also, dadurch, dass ich Mode geliebt habe, seitdem ich ein kleiner Junge bin, ich habe immer selber gezeichnet und mir Sachen genäht und so weiter und war immer, Mode war meine große Leidenschaft neben der Musik. Und dann habe ich irgendwann angefangen, für die Band den Merchandise zu entwerfen. Und dann daraus entstand mein eigenes Modelabel. Und dann habe ich angefangen, selber wirklich Kollektionen zu machen und ein eigenes Label aufzubauen. Und dann haben wir irgendwann gedacht, weil andere Künstler auch zu uns kamen und meinten, oh, ich liebe das, was ihr macht, ich würde das auch gerne machen. Und dann habe ich angefangen, für andere Leute Ideen zu entwickeln und den Sachen zu entwerfen. Und irgendwann haben wir gedacht, okay, das ist so viel, da kann man ein ganz eigenes Business draus machen. Und haben dann eine Firma zusammen gegründet und die ist mittlerweile echt auch groß und gewachsen. Und wir machen quasi für andere Bands und Künstler Merchandise, also ganz klassisch auch, und entwickeln denen Ideen, weil die oft dann gar nicht genau wissen, was sie machen wollen, aber denken, okay, der Pullover ist geil. Und dann denke ich mir was aus. Aber wir machen auch für gerade ganz viele YouTuber und Influencer, also Leute, die vor allem auch andere Sachen bewerben und immer für andere Werbung machen, die sich eigentlich viel mehr was Eigenes aufbauen sollten, was wirklich nachhaltig auch ihre eigene Marke ist und die für was steht. Das ist eigentlich so ein bisschen auch amerikanisches Konzept. Und wir dachten, okay, das müssen viele machen, die wissen dann nicht richtig wie. Und dann dachten wir, okay, wir können das mittlerweile ganz gut. Und dann so haben wir dann angefangen und sind da so ein bisschen reingerutscht. Also so ist die Idee dann geboren und jetzt machen wir das seit ein paar Jahren.
Ihr seid also die geborenen Entrepreneur.
Ja, genau. Ja. Also ja, wir haben natürlich ja sehr früh angefangen, mit 15 natürlich auch schon so die ganzen Business-Sachen mitzumachen. Und darum hat sich das dann irgendwie auch automatisch ergeben. Ne? Also wir sind da so reingewachsen.
Das sind natürlich irre viele Baustellen, auf denen du unterwegs bist.
Ja.
Du hast das schon gesagt, du bist pünktlich, du bist genau, du willst es richtig machen. Woher nimmst du diese, der Amerikaner sagt, Work Ethics? Woher nimmst du das?
Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, wo ich herkomme. Also ich glaube, dass ich wusste halt, ne, also wir hatten früher nie Kohle für irgendwas. Also wir konnten als kleine Kinder und konnten uns nichts leisten. Wir konnten nicht mit auf Klassenfahrt fahren. Wir hatten keine tollen Schulbücher. Wir hatten keine tollen Markenklamotten und die super Süßigkeiten im Schrank und so. Und ich wusste immer, ich will irgendwann anders leben und ich würde gerne mir Dinge leisten können, die ich möchte. Und ich wusste, ich muss dafür arbeiten und ich muss dafür ranklotzen. Ne? Und ich habe nie Geld geerbt oder irgendwas. Ne? Das gab es einfach nicht. Und darum wusste ich, wenn ich das nicht mache, das macht keiner für mich. Hm. Und dann habe ich natürlich aber auch Dinge gemacht, die ich liebe. Ne? Also Musik und so. Und das sind alles Dinge, wo ich auch so für brenne und die ich auch dann gar nicht abgeben kann. Also es ist dann auch so, dass ich selbst jetzt, wo wir so viele Sachen machen und ja auch echt ein großes Team haben, gucke ich überall drüber und es ist immer auf meinem Schreibtisch, weil ich immer denke, so, das ist meine Leidenschaft. Und ich glaube, wenn man was macht, was man wirklich liebt, und ich glaube, um erfolgreich zu sein, muss man das auch. Also ich glaube nicht daran, dass man Dinge machen kann nur für den Erfolg und nur für Geld, sondern ich glaube, du musst da immer auch das lieben und da muss eine, um das jedenfalls langfristig zu machen und ernsthaft. Und so daran glaube ich halt. Und das hat sich irgendwie bei mir so eingeschlichen.
Das ist auch was ich meiner Tochter gesagt habe, weil die ist ja nur so in dem Alter, wo man jetzt so langsam Richtung, sich entscheiden muss, was will ich denn eigentlich nach der Schule? Und da muss es natürlich was Tolles sein, was ich mache. Ich sage, ja, sei dir darüber bewusst, selbst dein absoluter Traumjob besteht zu 80% aus Dingen, die dir gar nicht so gefallen.
Genau.
Die 20%, die toll sind, auf die kommt es an.
Ja.
Und ich schätze mal, das ist ja bei euch auch so. Also absolut. Wenn du einen Bürotag hast, wo dort eine Vorlage nach der anderen zur Unterschrift kommt, so glamourös ist das nun nicht. Ne?
Überhaupt nicht. Ich hasse das auch, wenn ich morgens aufstehe und 200 E-Mails habe und denke, oh, jetzt sitze ich erstmal stundenlang nur am Rechner und denke, ich wollte nie einen Bürotag haben. Ne? Also da bin ich dann auch manchmal, dass ich denke, nee, ich will kreativ sein und so. Das ist gar nicht das, was ich machen will. Aber klar, das gehört dazu. Manchmal hat man dann Tage und muss eben all diese Dinge machen, um die Freiheit zu haben, diese anderen anderen tollen Dinge zu machen, die man dann unbedingt möchte. Und ja, das gehört schon dazu. Ich glaube, das muss einem eine Waage halten. Ne? Ich glaube aber auch, Leben ist total wichtig. Ne? Es gibt ja auch so viele Leute, die arbeiten und arbeiten, oder so Geldsammler, kenne ich auch ganz viele. Ne? Die sammeln einfach nur Kohle ein, weil die es toll finden, einen riesengroßen Betrag auf dem Konto zu haben und geben nie was aus, ne? Und haben nie Spaß mit irgendwas. So bin ich zum Beispiel überhaupt nicht. Also ich finde, Geld auch muss in Bewegung bleiben. Es ist toll, wenn Leute sparsam sind, aber ich arbeite total viel und ich liebe es auch, Spaß zu haben am Leben und dann das auch auszugeben und auch zu feiern und mal auch mal nicht zu arbeiten. Also ich finde, das gehört auch alles dazu und das muss echt sich eine Waage halten irgendwie. Also ich finde, das klingt immer so blöd, aber dieses, ey, wer weiß, was morgen passiert oder ob wir gleich draußen vom Auto angefahren werden. Und ich will dann schon das Gefühl haben, dass, wenn das jetzt gleich passiert, dass ich denke, gut, aber ich habe auch genug gelebt und habe nicht nur gearbeitet. Ne, also.
Klar.
Ja.
Da ihr Straf zu tun habt, was machst du, um auch mal runterzukommen? Einfach mal, um zu sagen, so, jetzt habe ich die Ruhe, um mich in mich zu versenken. Vielleicht auch mal ganz auszuschalten, mal die Welt mal Welt sein lassen. Wie machst du das?
Also das ist eine gute Frage. Das ist was, da muss ich total dran arbeiten, weil ich da ganz schlecht drin bin. Ich mache das ganz, ganz selten. Und eigentlich hätte ich mal Bock auf so ein Schweigeseminar. Ein Freund von mir hat das gemacht und ist da hingegangen, hat 10 Tage nichts gesprochen. Und das war, glaube ich, ganz krass für ihn. Irgendwie bin ich noch nicht so weit. Ne? Also ich bin irgendwie so, dass ich denke, ja, das kommt irgendwann. Und ich mache das auch mal. Und ich brauche das, glaube ich, auch mal für meine Seele und so weiter. Aber so ganz bin ich noch nicht da. Momentan, ich war jetzt auch natürlich wie alle anderen auch Ewigkeiten nicht im Urlaub. Wir haben jetzt im Sommer mal einen Urlaub geplant und da wollte ich dann mal so 2 Wochen das Handy ausmachen und wirklich nicht rangehen, Laptop am besten gar nicht mitnehmen, um mal so sagen, so okay, ich bin jetzt nicht erreichbar. Aber auch der Moment sozusagen, alleine schon eine E-Mail-Antwort mir einzurichten, dass ich von dann bis dann nicht erreichbar bin, das treibt mir schon ein bisschen den Schweiß auf die Stirn. Also das ist nicht easy für mich, das zu machen. Ne? Also ich bin schon immer am Arbeiten. Ich habe einen Tag in der Woche, sonntags immer, wo ich wirklich ganz konsequent bin und sage, sonntags antworte ich auf keine E-Mail und ich mache meinen Laptop nicht auf. Und das ist immer der eine Tag in der Woche, wo ich so ein bisschen Detox mache von den ganzen Sachen und sage, da gucke ich einen Film, ich liebe Filme, das ist für mich wie Therapie und ich gucke jeden Sonntag einen neuen Film und entspanne mich und bin mit meinem Hund draußen und mache so einen faulen Tag, wo ich mal so ein bisschen zur Ruhe komme.
Wobei ja mit dem Hund unterwegs sein ist ja praktisch auch irgendwo eine aktive Erholung. Ne?
Absolut, ja, ich bin dann schon auch draußen, also jetzt so rumliegen auf der Couch und gar nichts machen, mache ich dann, wenn ich so richtig feier und hangover bin, ne? Ja, was klar. Ich auch gern mache und das liebe ich dann auch, dann wirklich mal den ganzen Tag irgendwie nur Netflix zu gucken und nichts zu machen, also das mache ich auch.
Ja. Welcher Film hat dich als letztes begeistert?
Pieces of a Woman. Das ist ein Film, der war, ich habe die Schauspielerin, weiß ich leider den Namen nicht, die war dafür für einen Oscar nominiert auch und Shia LaBeouf ist in der Hauptrolle. Ganz, ganz krasser Film. Ist, glaube ich, nichts für Leute, die nicht so traurige Filme mögen. Also ist wirklich bewegend. Ich will nicht zu viel verraten, aber es geht um eine Beziehung, eine sehr zerstörte Beziehung und um Kinder und es ist, ja, ein ganz emotionaler Film, aber sehr sehr, sehr düster von der Stimmung. Also da muss man schon starke Nerven für haben. Und wenn man gerade ein Baby bekommen hat oder gerade frisch irgendwie Eltern geworden ist, dann ist es auch nichts für die Leute. Also da würde ich ein bisschen Pause lassen. Aber ein sehr guter Film, ja.
Cool, den werde ich mir merken.
Ja.
Den schaue ich mir demnächst an.
Cool.
Weil mit dem Baby ist auch schon eine Weile her. Also
ja, du, okay, ja. Ich bin okay, da ganz du bist entspannt. Bereit dafür, ja.
Bist du ein Büchertyp?
Überhaupt nicht. Und das ist lustig, weil ich lese echt gar nicht, muss ich zugeben. Also wirklich fast gar nicht. Immer mal so, ne, von meinen Freunden, so von Wolfgang Job habe ich das Buch gelesen und Benjamin von Stuckrad-Barre, den ich total liebe, von dem auch, aber sonst bin ich überhaupt keine Leseratte, ehrlich gesagt. Und dann sagen alle, ey, du hast gerade ein Buch geschrieben, wie kannst du selber nicht lesen? Ich liebe Schreiben, ne, ich schreibe total gerne. Und darum das Buch zu machen, war auch für mich irgendwie so ein Lebenstraum. Aber lesen nicht so viel, nee. Warum hast du einen Buchtipp für mich?
Sackweise, aber die werden dich alle nicht interessieren. Ja. Das sind Sachen, die mich dann interessieren.
Ja.
Ich glaube, dass es heißt ja immer, viel Lesen macht intelligent. Mhm. Das ist bis zu einem bestimmten Punkt auch richtig.
Ja.
Aber nicht nur, weil das kommt darauf an, was man für ein Typ ist.
Mhm.
Und es gibt Leute, die lernen oder nehmen besser auf mit Hören.
Ja.
oder durch Beobachten,
total.
Durch Anfassen. Das ja. ist ja gerade bei Mode ein wichtiges Thema. Es ist ja nicht ja. nur der Look, sondern es ist ja auch das Feel.
Das, ja, absolut.
Welches Material verwende ich mhm. wofür? Mhm. Na, und das ist ja auch, gibt ja so verschiedene Grundtypen von Leuten, wie die Welt wahrnehmen. Ich bin, glaube ich, sehr visuell.
Ja.
Und da kommt Lesen natürlich mit ins Spiel.
Ja.
So, und ich weiß nicht, wie du in der Schule warst. Einer, der alles mitgeschrieben hat oder einer, der sich alles angehört hat und dann sich so seinen Reim drauf gemacht hat?
Nee, ich war schon ordentlich. Ich habe immer alles mitgeschrieben und abgeheftet und ich war sehr organisiert. Ne? Ich bin so ein wahnsinnig organisierter Mensch. Ich habe auch so einen Tick, wenn ich zum Beispiel im Studio bin, wie nennt man das? Wenn man dann so alles in Reihe und Glied sein muss und alles hat so seinen Platz. Ich muss zum Beispiel immer gucken, dass mein Mikrofon genau in der gleichen Reihe ist wie der, ich habe so eine Wand dahinter noch, so eine Schallwand und dann den Popschutz noch davor und das muss alles genau in Reihe und Glied sein, ansonsten kann ich gar nicht mich konzentrieren. Auch mein Schreibtisch ist immer ganz aufgeräumt und mein Rechner steht immer gerade und so, also ich bin da ganz extrem und mein Haus ist immer aufgeräumt und so. Ich bin schon so ein ganz organisierter Typ. Ich glaube da eigentlich nicht dran, aber Sternzeichen Jungfrau und dann Aszendent auch Jungfrau und darum bin ich so sehr durchgetaktet.
Da ist was dran, weil auch ich bin Jungfrau und auch ich bin eigentlich, ich bin ganz gut organisiert.
Ja.
Und ich bin auch sehr analytisch.
Ja.
Ich glaubt da nicht dran so richtig an diese ganzen Sternzeichen, aber da bin so ich auch typisch Jungfrau.
Ja, genau.
Ja, wir man glauben liest es
dann
immer so dran.
Und dann denkt man so, ja, doch, stimmt schon irgendwie, ne? Aber dann kenne ich auch Jungfrauen, die sind gar nicht so. Unser Drummer zum Beispiel ist Jungfrau und also der ist schon eher chaotisch, würde ich sagen.
Ja. Ja, aber es hängt vielleicht schon irgendwo mit der Jahreszeit zusammen.
Ja.
Wenn man eher ein organisierter und auch nüchterner Mensch ist, der absolut. Dinge so sieht, wie sie sind.
Ja.
Oder ob man dann halt wirklich total Gefühlsmensch ist und da die Welt nur durch diese emotionale Brille sieht. Mhm. Du hast gerade was sehr Schönes gesagt, du hast geträumt, ein Buch zu schreiben. Mhm. Ich glaube, ein Buch zu schreiben ist schon nochmal etwas ganz anderes, weil erstens mal hast du das gemacht, zweitens mal, wenn man ein Buch schreibt, das gut ist, ist es eins, wo du gnadenlos ehrlich mit dir sein musstest, sonst wird es kein gutes Buch. Mhm. Und man hat anschließend ein Buch in der Hand und das ist sowas wie einen Baum pflanzen, einen Sohn zeugen und ein Haus bauen. Irgend sowas in der Richtung ist das. Wie lange hast du da dran geschrieben?
Also gar nicht so lange. Ich habe das echt schnell gemacht, weil wir haben natürlich die Corona-Zeit genutzt und dann, ich wollte schon immer schreiben. Ich habe es dann immer verschoben, die Idee zu dem Buch und wie das klingen soll und wie das von der Tonalität ist und von meinen Gedanken, das war mir schon lange klar. Ne? Ich habe das im Kopf immer schon mit mir rumgetragen und ich wusste, ich mache das irgendwann. Und dann kam dann die Corona-Zeit und dann war es endlich soweit, dass ich wusste, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich es nie und ich mache das jetzt. Wir gehen jetzt nicht auf Tour, es kommt jetzt nichts dazwischen. Und dann habe ich angefangen und wann habe ich angefangen? Im April letzten Jahres und habe dann geschrieben bis Dezember. Ne, und im Dezember habe ich es abgegeben, es waren fast 400 Seiten und das war ein Trip. Ne? Also es war schon echt ein Trip und das war ganz, ganz krass. Du steigst da dann ein, das ganze Leben nochmal. Ich bin nicht so einer, der viel zurückguckt. Ich wusste aber, wenn ich das mache, dann will ich das auch richtig machen. Das war natürlich emotional. Man reißt wahnsinnig viele Sachen wieder auf. Es war auch aufregend, weil ich habe erstmal nur für mich geschrieben und das ist auch ein ganz krasses Buch geworden, was ich nicht geschrieben habe, um meiner Karriere zu helfen oder ein bestimmtes Image einzuschlagen oder so. Und das ist nicht so eine typische Künstlerbiografie geworden, sondern ich wollte das so schreiben, als wenn ich meinem besten Kumpel das erzähle, wenn wir betrunken sind und der mich mal fragt, und wie waren die letzten 30 Jahre so? Und ich dem jetzt mal alles auf den Tisch haue. Und genau so ist es auch. Und das ist natürlich so geschrieben, dass ich wusste auch, ich werde auch ein paar Fanherzen brechen und viele Leute werden nie wieder mit mir reden, nachdem sie das Buch gelesen haben. Aber ich dachte, wenn, dann muss es so ein Buch werden.
Dadurch, dass du dir auch da vorgenommen hast, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, sitzen da nicht dann auch irgendwann Rechtsanwälte mit am Schreibtisch und sagen, ja, richtig, so ist es gewesen, aber das kannst du so nicht schreiben.
Absolut.
Das
musst du so schreiben. Ich habe auch, ehrlich gesagt, ein paar Sachen verloren. Also es gibt noch eine, wie nennt man das, eine Uncut, also eine unbearbeitete Version, die ist nochmal, fast das Doppelte härter als das Buch, was rausgekommen ist. Und das ist ja trotzdem noch so, dass alle Leute auch vom Verlag und auch Anwälte da saßen und zähneknirschend gesagt haben, oh mein Gott, das willst du wirklich rausbringen, du bist ja wahnsinnig, aber ja, da mussten dann auch alle durch. Ich habe ja noch nie was gemacht, was, sage ich mal, immer allen gefallen hat, und darum wollte ich nicht mit dem Buch damit anfangen, aber es gab natürlich auch Sachen, wo alle gesagt haben, okay, das geht nicht, das kannst du einfach nicht schreiben, und ich musste auch auf ein paar Figuren verzichten, ne? Also zum Beispiel mein biologischer Vater, über den durfte ich nicht so viel sagen, weil ich keinen Kontakt zu ihm habe, und ne, das sind so, es gibt so Personen und Geschichten, wo du dann weißt, okay, die durfte ich dann nicht ganz so erzählen, wie ich es eigentlich hätte gerne gemacht, ne? Aber trotzdem ist es genau so geworden, wie ich es wollte, und ich habe richtig gekämpft dafür, dass es möglichst alles so reinkommt, wie ich es geschrieben habe.
Damit ist es ein Buchtipp für mich.
Genau, ja, unbedingt, ja, das würde mich interessieren.
Ja, unbedingt. Die Tour steht an nächstes Jahr. Leipzig im Haus Auensee seid ihr dran. Mhm. Was ist wichtig für euch in der Vorbereitung auf diese ganze Tournee? Wie soll die ganze Show dann auf der Bühne aussehen?
Also bei uns ist es auch immer so, auch da, wir bereiten monatelang vor, wir sind jetzt schon auch in der Vorbereitung und haben, ne, sprechen schon mit unserem Bühnenbauern und Licht und so, und Tokyota ist ja immer eine Show, also bei uns ist es immer sehr visuell, wir kommen nicht einfach auf die Bühne und spielen unsere Songs, sondern wir haben immer eine Show, ne, und das ist, wir versuchen immer was zu machen, was noch keiner gemacht hat, und dass man rausgeht und denkt so, wow, das ist ein Erlebnis, was ich nie vergessen habe, siehst du, und auch da sind wir wieder unsere größten Kritiker sozusagen und nehmen uns immer ganz schön was vor, weil wir haben natürlich auch schon viel getourt, und dann ist es manchmal so, dass ich denke, fuck, die letzte Tour war so aufwendig und geil, wie toppen wir das denn jetzt? Aber man muss es einfach immer wieder neu erfinden und anders machen, und ja, wir machen immer eine sehr aufwendige und durchdachte Show, und so wird auch die neue Tour, und ich freue mich drauf, weil wir natürlich jetzt total ausgehungert sind und so lange wie alle anderen auch nicht spielen konnten und jetzt quasi ja, mit den Hufen scharen und denken so, okay, jetzt endlich wieder raus und spielen. Und wir sind froh, dass wir die ganzen Termine so behalten konnten und dass wir dann endlich wieder spielen können. Also es wird auf jeden Fall, ja, für neue Fans was, aber auch für alte. Ich glaube, jeder kommt immer so auf seine Kosten. Wir haben ja mittlerweile 6 Alben, aus denen wir dann auch Songs spielen, und ist immer sehr, sehr gemischt.
Durch den Monsun gehört immer mit dazu.
Durch den Monsun ist immer mit dabei, auf jeden Fall.
Was bedeutet dir der Song heute?
Der Song ist einfach immer besonders, weil es ist so ein schöner Moment für das Publikum, aber auch für uns. Das ist der Song, der einfach all unsere Leben gemeinsam verändert hat. Und das ist in jeder Show immer der Song, wo wir alle nochmal Gänsehaut bekommen und denken, okay, krass. Und auch mit dem Publikum immer so eine ganz besondere Verbindung haben. Und wir haben den ja nochmal neu aufgelegt. Aber der Original Monsun wird natürlich immer der Song bleiben, der uns alle für immer verändert hat.
Ich danke dir sehr.
Danke.
War eine spannende halbe Stunde.
Ja, ich fand's schön.
Hat mir echt viel Spaß gemacht.
Mir auch, vielen Dank.
Axel trifft Bill Kaulitz. Sein Buch heißt Career Suicide, meine ersten 30 Jahre, zu haben im Buchhandel und auch als E-Book. Aktuelles zu Tokyo Hotel findet ihr auf tokyohotel.com. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Als nächstes gibt's Teil 2 von meinem Gespräch mit Tobias Künzel von den Prinzen. Und wenn's euch gefällt, ja, bitte weiterempfehlen bei Freunden, Kollegen, Nachbarn, Verwandten und Bekannten. Ich bin dankbar für jeden neuen Hörer und jeden neuen Abonnenten. Neue Folgen gibt's immer kostenlos, immer dienstags zum Download auf Spotify, auf Amazon, Apple Podcast, Google Podcast. Jetzt neu auch auf TuneIn, auf AudioNow und hitradio.rtl.de. Bis zum nächsten Mal.